Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Unsere neue Predigtreihe heißt Plot, nicht Plots. Und ich finde das toll, nicht, dass sie so heißt, sondern dass sie jetzt startet, beziehungsweise letzten Sonntag gestartet hatte. Ich weiß nicht, ob das für euch nachvollziehbar ist oder ob ihr mir das überhaupt glaubt, wenn ich sage, dass ich mich auf neue Predigtreihen meistens freue. Wieso? Nicht wie ein Kind auf Weihnachten, so ganz nicht, aber doch. Ich freue mich dann, wenn es losgeht. Letzten Sonntag war Matze dran, jetzt darf ich und nächsten Sonntag schon wieder. Ich freue mich auf diese Reihe jetzt. Meistens sind das sind ja immer ganz verschiedene Dinge, warum man sich freut. Und auf diese freue ich mich, weil ich Geschichten mag. Plot heißt sie. Wer nicht weiß, was das ist, der war letzten Sonntag nicht hier, weil ich war selbst auch nicht da, aber ich meine, Matze müsste erklärt haben, was es heißt. Und weil Fehlen auch mal Konsequenzen haben muss, ne, erkläre ich es jetzt nicht nochmal. Es ist aber auch nicht so wichtig, man kann trotzdem der Predigt folgen. Es geht um Geschichten. Thorsten hat ja schon gesagt, die Jesus erzählt hat, Gleichnisse. Das Wort, finde ich, klingt immer so ein bisschen langweilig, nach Religionsunterricht oder so. Dabei sind Geschichten alles andere als langweilig. Letzte Woche war ich im Schwimmbad und da ist mir etwas total Verrücktes passiert. So, seht ihr schon, seid ihr aufmerksam. Ne? Weil ihr ahnt, es kommt eine Geschichte. Es kommt aber keine, ich war gar nicht im Schwimmbad. Aber wir lieben eben Geschichten. Jetzt muss ich kurz zuhören. Was ist dem Verrücktes? So, Jesus war ein Meister im Geschichten erzählen, im Storytelling würde man das heute nennen. Das ist eine Methodik, Storytelling, wird in Zusammenhängen angewandt, Bildung, in Management-Schulungen oder so. Oder wenn ich Leute zu was motivieren will, oder wenn ich eine kreative Art und Weise brauche, um in einer Gruppe eine Lösung zu finden. Storytelling. Du transportierst mit einer Geschichte das, was du eigentlich rüberbringen willst, aber nicht mit Sachinformationen, sondern du packst es in eine Geschichte, weil der Empfänger es auf einer anderen Ebene tiefer verstehen kann, weil er überhaupt erstmal aufmerksamer ist, weil es hängen bleibt, weil nicht nur sein Verstand angesprochen ist, sondern seine Fantasie. Die Geschichte kann auf einer bestimmten Ebene mehr als Sachinformationen. Auf einer anderen Ebene kann sie weniger. Ja? Auf einer bestimmten Ebene kann die Geschichte mehr. Deshalb kann man mit Geschichten auch viel leichter Menschen manipulieren, sag ich mal, weil es eine gewisse Ebene anspricht. Und wenn du das geschickt machst und ein paar Sachinformationen rauslässt, so. Aber man kann eben nicht nur manipulieren, sondern Menschen auch helfen, auf einer bestimmten Ebene was zu erkennen. Was zu erkennen. So, heute schauen wir uns zwei Geschichten an, die Jesus erzählt hat. Und habe ich eigentlich mein Dings da mitgenommen? Nee, ne? Liegt das noch da vorne? Doch, ich habe es doch mitgenommen, oder nicht? Ich muss mal kurz, es ist eine kleine Sache nur, aber hier liegt es. Das hier brauche ich. Bauwerk und Battlefield, ja, steht für diese beiden Mini-Geschichten. Die kommen ganz harmlos daher. Aber wenn man das liest, was Theologen, Kommentatoren über diese Geschichten erzählen, schreiben, dann liest du so Dinge wie erschütternd, abschreckend, schroff, abweisend. Also, im zweiten Teil der Predigt, im ersten noch nicht so, aber im zweiten werdet ihr merken, warum Leute das so nennen. Ich warne euch jetzt schon mal vor, ihr werdet am Ende, und zwar nicht, weil ich mir das so überlegt habe, sondern weil Jesus da so Zeug erzählt, ja, ihr werdet am Ende ziemlich ernüchtert sein heute. Ja, ist so. Wahrscheinlich. Nicht die Geschichten selbst sind das Ernüchternde, so, die sind nüchtern. Nüchtern sind sie schon, aber nicht ernüchternd. Aber das, was Jesus damit sagen will dann. Die Geschichten selbst sind super kurz. Eigentlich habe ich fast gedacht, kann man das überhaupt Gleichnisse nennen? Das sind gar nicht so richtige Geschichten. Das ist praktisch nur eine Szene pro Geschichte, in der eigentlich nichts passiert. Relativ wenig. Also eigentlich eine Geschichte ohne Plot. So. Wir hören jetzt die beiden Geschichten, beziehungsweise wir sehen sie uns an.
Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen: Seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Würde er sich dann nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln.
Wieder wie letzten Sonntag ein Doppelgleichnis. Das heißt, Jesus hat sie miteinander erzählt, beide. Und obwohl sie ein bisschen verschieden sind, will er mit beiden dasselbe sagen. Jetzt tauchen wir in die beiden Szenen, sind ja eigentlich nur Szenen, kurz ein. Die erste spielt auf einer Baustelle. Und zwar auf einer kleinen Baustelle, also auf der Baustelle des kleinen Mannes. Der Text fängt ja so an: Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Da stehen Leute um ihn rum und er sagt: Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Also so Baustellen, wie so Leute, die da stehen, halt manchmal so haben, vielleicht. So, eigentlich steht da nicht Haus, eigentlich steht da Turm. Angenommen, einer von euch will einen Turm bauen. Kommt ja vor, ne? Nee, kommt eigentlich nie vor. Sind wir Ritter oder was, habe ich gedacht. Die Leute damals auch nicht. Wenn man das Wörtchen anguckt, dann ist man nicht ganz sicher, was meint er da. Es gäbe zwei Möglichkeiten. In Weinbergen baute man manchmal so kleine Türme, weil dann da einer irgendwie Wache hielt über den Weinberg. Allerdings waren das tatsächlich kleine Dinger, für die man nicht unbedingt eine Wahnsinnskalkulation jetzt vorher braucht. Die andere Gedanke ist, es geht um ein turmartiges Wirtschaftsgebäude. So, eigentlich steht da Turm. So ist das manchmal, wenn du 2000 Jahre später über etwas reden musst, was damals jedem klar war. Auf jeden Fall etwas, was diese Leute, angenommen einer von euch würde, ne? Was man so baut. Als kleiner Mann im Leben eben. Und deswegen ist ein Haus, wenn man in eine moderne Übersetzung geht, gar keine schlechte Übersetzung. Ja, Haus baut der eine oder andere von uns vielleicht mal. Angenommen, du willst ein Haus bauen. Okay, was machst du dann? Vorher. Was machst du vorher? Du setzt dich hin und du kalkulierst die Kosten. Du fängst an zu rechnen. Taschenrechner hatte ich leider keinen. Aber was machst du vielleicht am Computer, ne? Oder du telefonierst mit deiner Bank, oder machst du das auch am Rechner wahrscheinlich, ne? Oder mit mehreren. Du wälzt Akten. Ich habe hier ein paar mitgebracht. Die sind jetzt wichtig für mich. Das sind tatsächlich Akten. Also nicht die abräumen nachher, nicht einfach wegschmeißen. Du brütest über Plänen. So, wer von euch... Können wir gerade mal kurz das Licht ein bisschen hochfahren? Also ich weiß, es dauert 4-5 Sekunden, egal. Aber wer von euch hat schon mal gebaut? Gibt's hier Leute? Also nicht gekauft, Haus gekauft habe ich auch schon, selbst gebaut. So, okay, das sind ein paar. Könnt ihr mal reinrufen, ich weiß nicht, ob man das jetzt schnell... Wie lange dauerte es von dem ersten ernsthaften Gedanken, wir bauen, also nicht nur irgendwann baue ich mal, sondern von dem ersten ernsthaften Gedanken, ich baue, wir bauen, bis zum Anfang des tatsächlichen Bauens. Also wie lang war diese Phase des Kalkulierens? Halbes Jahr? Jetzt habe ich, glaube ich, drei Viertel und ein Jahr gehört, sowas? Zwei, okay. Also ist ein bisschen, ne? Man sitzt ein bisschen hier am Schreibtisch. Und wer von euch musste während dem Kalkulieren feststellen, okay, wir müssen ein bisschen kleiner denken? Wir müssen ein bisschen kleiner planen? Okay, keiner. Okay, musste jemand abbrechen werden, weil er das sich völlig verkalkuliert. Ja, gut. Bei wem wurde der Bau am Ende teurer? Das müssen schon ein paar sein. Ja, gut. Also, fast alle. Also, wenn du bauen willst, dann setzt du dich hin und fängst an zu rechnen. Denn du kannst das Du kannst den Bau nicht völlig überblicken. So, du musst auch damit rechnen, dass Dinge teurer werden, länger dauern, Wintereinbruch, was weiß ich. Und plötzlich stehst du dann da. Es ist nicht nur wie, habe ich hier 100 Euro, kann ich damit Schuhe kaufen. So. Okay, also Jesus klickt oder tippt was an, was die Leute kennen. Wer bauen will, muss kalkulieren. Du baust nicht einfach drauf los, sonst hast du irgendwann kein Geld mehr und bist das Gespött der Leute. So. Die zweite Geschichte ist auch eigentlich keine richtige Geschichte, sondern nur so eine kurze Szene. Da sitzt einer am Schreibtisch. Hier könnte man eher sagen, Leute stehen um einen Tisch herum und brüten über Karten. Vielleicht hat einer schon ein Schwert dabei. Ich wollte es einfach irgendwie mitbringen, weil es für Krieg steht oder so, ja. Kennt ihr noch Risiko? Haben wir manchmal früher gespielt, bis zum Weinkrampf als Teenager. Das ist sozusagen nicht der Tisch des kleinen Mannes, sondern des großen Mannes, des Königs. So. Jesus sagt, so, oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen Krieg zu ziehen. Jetzt ist die Übersetzung irreführend. Man merkt das dann am Schluss. Ich habe mich immer gefragt, warum will er einen Krieg ziehen und zum Schluss macht er Friedensverhandlungen. Die Übersetzung ist ein bisschen irreführend. Wenn man den griechischen Text liest, sieht man, gemeint ist die Situation, dass dieser König, dass da ein Heer herannaht gegen ihn. Und er muss jetzt überlegen, ziehe ich gegen den in den Krieg oder komme ich anders hier raus? Ich muss kalkulieren. Nicht die Kosten, ja, die Kosten vielleicht auch eines Krieges, sondern die Truppenstärken. Steht er hier mit seinem Generalstab rum und sieht das Heer, das nahende Heer, hier die Schwarzen, die kommen hier. Risiko spielt man ein bisschen anders, ich weiß. Und muss sich überlegen, ob seine etwas unterlegene Gruppe, ob das reichen wird und was da strategisch möglich ist. Ziehen wir in den Krieg? Ist das das Beste, was wir tun? Oder schicke ich meinen Außenminister, der da drüben steht, sag, Junge, nimm dir eine Delegation mit und schau, unter welchen Bedingungen kriegen wir hier Frieden? Weil das kriegen wir nicht. Wir kriegen das nicht verteidigt hier. Die Kosten sind zu hoch. Vielleicht erinnert ihr euch an Risiko, wenn ihr es manchmal gespielt habt. Da konnte man Massen von Armeen haben und nach dem Angriff ganz schön blöd dastehen. Oder man gewinnt und dann bricht der andere trotzdem ein. Oder ihr erinnert euch noch, wie Friedensverträge so das ganze Spiel verschieben konnte. Kennt ihr das? Also wir haben immer hier machen wir Friedensvertrag und dann, naja, gut. Also, das ist die andere Situation. Das sind die zwei Szenen. Sie sind nicht ganz gleich, ne? Hier will einer bauen und deshalb muss er kalkulieren. Hier muss einer Krieg führen und überlegt, er ist gezwungen, der muss, ne? Und überlegt, wie er das am besten macht. Hier zeichnet Jesus quasi ein Bild vor Augen, wo einer nicht oder falsch kalkuliert und deshalb sein Bau nachher nicht fertig kriegt, ja, oder mindestens zeichnet er das Szenario, stellt euch vor, das wäre so. Also hier entscheidet sich irgendwie einer dafür, scheitert aber, und hier kalkuliert einer und entscheidet sich dann dagegen. Friedensverhandlungen ist vielleicht das Bessere, so. Es ist ein Doppelgleichnis. Das heißt, nicht das ist entscheidend, wo die Gleichnisse unterschiedlich sind, sondern das, wo sie übereinstimmen. Was ist das Gemeinsame? Es ist Folgendes. Wenn du was Großes vorhast, setz dich vorher hin und kalkuliere. Das ist im Grunde die Message. Überleg es dir gut. Überleg es dir gut. Haus bauen, Krieg führen, ist nichts für Experimente, für Abenteurer, ne? Oder für so, schauen wir mal. Stürzen uns mal rein, gucken wieder, wo das hinführt. Nee, du brauchst nüchterne Kalkulation, um weitreichende Entscheidungen zu treffen. Sonst ruinierst du dich. Oder sonst führst du dein Volk in eine schlimme Situation. Und wie gesagt, vorher. Mach das vorher. Wenn du da mal drin steckst auf der Baustelle oder im Krieg, ja, dann ist es zu spät für Kalkulieren. So, das ist erstmal einfach die Message. Überleg es dir gut. Setz dich hin und denk nach. Vorher. Jetzt ist das noch nicht so weiter erschütternd. Also, ist eher so ein bisschen nüchtern, logisch, Binsenweisheit. Ab jetzt wird's ein bisschen schwerer verdaulich, so in 2-3 Schritten. Jedenfalls dann, wenn du meinst, du wüsstest schon, wie Jesus so war und was der so sagte und was der so meinte und dachte und wie das so ist mit dem an ihn glauben. Die Story hat nämlich nicht nur diese Aussage, sie hat auch eine Tendenz. Nämlich die Tendenz, eher von der Entscheidung abzuraten. beide Geschichten warnen ja quasi so ein bisschen durch die Hintertür, ne? Überlegst du gut, ob du das willst. So ein Haus kann dich ruinieren. So ein Krieg, ne? Der hat hohe Verluste. Vielleicht solltest du eher. So. Das ist die Tendenz. Die Geschichten könnten ja auch so lauten, ja? Wenn ihr bauen wollt, dann kalkuliert ihr das vorher doch durch, oder? Und dann zieht ihr die Hütte hoch und dann freut ihr euch an der Aussicht. Es wäre dieselbe Aussage, aber mit einer anderen Tendenz. Oder ein König denkt doch zuerst seine Truppenstärken durch und macht Strategien und so, damit er ganz sicher dann den Feind auch aus dem Land pustet. Selbe Message, überlegst du gut, aber andere Tendenz, eher ermutigend, hier eher abweisend, eher warnend. Das ist das Seltsame, das ist noch nicht erschütternd, aber es ist ein bisschen seltsam, diese Tendenz zum Abraten bei Jesus. Rechne das gut, willst du das wirklich quasi? So, und erschütternd wird es jetzt, wenn man drüber nachdenkt, was will er denn damit eigentlich sagen? Er will ja nicht irgendwie Hausherren, Häuslebauern irgendwie Tipps geben, überhaupt nicht sein Anliegen oder irgendwas über Krieg zu sagen, sondern seine Geschichten, er nimmt sie aus der Alltagswelt und will was anderes damit sagen. Seine Geschichten sind immer so Geschichten, das ist so wie mit Geschichten. Ja? Also mit Gott oder mit dem Himmelreich oder mit dem Glauben, da ist es so wie mit einem Bauern, der aussäte, oder einem Vater, der zwei Söhne hatte. Jesus erzählt seine Geschichten, um eine Sache deutlich zu machen, die mit dem Thema der Geschichte aber vielleicht nichts zu tun hat. Ja, also die mit Landwirtschaft nichts zu tun hat oder mit Krieg führen oder so. Das ist ungefähr, Podolski ist ja auch so ein großer Geschichtenerzähler, oder das ist so, wie wenn der sagt, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Fußball ist wie Schach ohne Würfel. Auf der Bildebene geht's um Schach, aber eigentlich geht es um Fußball. Und jetzt muss man sich fragen, was möchte er mit diesem Gleichnis sagen? Das weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich will er sagen, im Fußball geht es auch um Strategie, nur das Glück spielt nicht so eine große Rolle wie beim Schach oder sowas. Weiß nicht. Jedenfalls. Übrigens, wenn ihr Gleichnisse lest und überlegt, was will Jesus hier sagen, dann ist ein guter Tipp, denkt einfach und geheimnisst nicht so viel rein. Es gibt Leute manchmal, die bei Gleichnissen eher so überlegen. Da geht's um den Turm. Wofür steht der Turm? Wahrscheinlich für den Menschen, der immer hoch hinaus will. Ja? Oder warum will der eigentlich bauen? Oder Krieg? Ist das Leben nicht ein Kampf? Mit wem sollten wir eigentlich Frieden schließen? So. Also, das nennt man, bisschen seriöser, ja, aber das nennt man dann allegorische Auslegung. Also als ob Jesus mit jedem Wort eine bestimmte geheimnisvolle andere Sache gemeint hätte, die man jetzt rausknobeln muss. Geheimsprache quasi so. Kann man so machen, man muss nur wissen, ich fürchte, außer dass Jesus hat auch schon mal eine Allegorie erzählt, aber sonst muss man wissen, man denkt sich, das kommt aus dem eigenen Gehirn, das ist nicht mehr das, was Jesus meinte. Jesus wollte eine Sache deutlich machen. Und er war meistens einfach zu verstehen. Er hat mit einfachen Leuten geredet. Schwierig wird's für uns, weil 2000 Jahre dazwischen liegen. Aber die Leute damals haben meistens, außer Jesus hat's bewusst drauf angelegt, sie ein bisschen zu verwirren oder so, meistens einfach verstanden, was er meinte. Das waren einfache Leute und sogar er kam aus einfachen Verhältnissen. Ne? So, also was meint er jetzt hier? Dazu müssen wir den Kontext anschauen, den wir vorher nicht gehört haben. Und damit wird es jetzt erschütternd. Ich lese mal das vor, was vor dem Gleichnis kommt. Scharen von Menschen begleiteten Jesus. Ja, das fehlt da oben, also gut, aber das kommt dann gleich. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann nach dem Gleichnis kommt noch ein Satz hinterher, auf der anderen Seite. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. So. Das Erschütternde ist, da laufen Leute Jesus nach, ne? Also, die laufen ihm nicht einfach nur hinterher, die sind interessiert, die sind fasziniert, die begleiten ihn, steht da, die begleiten ihn. Sie wollen Teil dieser Bewegung werden. Vielleicht jedenfalls denken Sie drüber nach. Jünger sein, Schüler quasi von ihm lernen, so leben wie er so. Die sind angezogen, ernsthaft interessiert. Und das, was er dann da sagt, ja, was er da sagt, das ist ja eigentlich schon krass genug. wenn ihr mir folgen wollt, dann müsst ihr alles hinten anstellen. Vater, Mutter, Kinder. Das eigene Leben. Das ist eigentlich schon krass genug. Aber dann sagt er, das ist wie, wenn man ein Haus baut. Oder wie, wenn ein König Krieg führt. Da setze dich doch auch erstmal hin und rechnest es durch. Ob du bereit bist, die Kosten zu übernehmen. So ist das, wenn du dir überlegst, ob du mir nachgehen willst. Und das ist irgendwie, das Merkwürdige ist erstmal, dass das so nüchtern ist. Ne? Er nimmt ein nüchternes Bild, setz dich hin, überleg. Man könnte ja sagen, Nachfolge oder so diese Bewegung damals, die sich um Jesus sammelte, oder manchmal auch Glaube heute, das hat auch mit Begeisterung zu tun, mit Leidenschaft, mit Enthusiasmus. Und Jesus tritt hier voll auf die Bremse und sagt, komm erstmal runter, setz dich hin und überleg. Denk nach, ob du das, willst du das wirklich? Und das Erschütternde ist für mich die Tendenz. Er sagt das nicht einladend, er sagt es abweisend. Eher, tendenziell. Ne? Nicht, hey, Hammer, ihr wollt mir folgen, ich freue mich. Hey, aber denk darüber nach, du weißt schon, was das kostet. Ne? Also, wenn dir das klar ist, dann lass uns loslegen. So könnte man das ja auch sagen. Sondern wisst ihr, was ihr da tut? Das macht ihr doch beim Hausbau auch nicht so. Einfach drauf losbauen. Er sagt es abweisend. Das sind zwei Beispiele, die negativ sind. Er hier entscheidet sich dafür und scheitert. Jedenfalls ist das Szenario, was passieren könnte. Und er hier überlegt klug und entscheidet sich dagegen. Jesus scheint den Leuten beinahe abzuraten von Nachfolge, hat man den Eindruck. Und es gibt ein Beispiel, auch im Lukas-Evangelium, ein bisschen weiter vorne. Das lese ich mal kurz vor. Da war das so eine ähnliche Situation. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Enthusiast. Jesus sagte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Also, überlegst dir gut. Das heißt nicht, dass er nicht will, dass der Mann ihm nachfolgt, ne? Aber es heißt, mach dir keine Illusionen. Das ist jetzt hier kein Ferncamp. Er schickt quasi die Abenteurer weg. Keine Experimente, bitte. Ich finde das schon, also ich finde das ein bisschen verstörend. Es ist ein bisschen Anti-Werbung. Ich werde das auch nicht glatt bügeln übrigens jetzt heute und sagen, warum macht Jesus das hier so? Anderswo macht das doch anders. Ja, macht er anderswo auch anders. Aber ich finde, man sollte Jesus immer das sagen lassen, was er sagen wollte. Mindestens sollte man das versuchen, ja? Ich meine, wir können uns auch täuschen, Jesus ganz falsch verstehen. Aber hier hat man schon den Eindruck, ich glaube, man weiß, was er meint. Und wir sollten dann nicht versuchen zu sagen, ja, hier sagt er das, aber hier sagt er doch was anderes. Jesus hat was anderes gesagt, nächste Woche zum Beispiel. Auch Doppelgleichnis, ganz anderer Ton. Da geht es um zwei Leute, die voller Enthusiasmus das die Entdeckung ihres Lebens machen. So. Danach, nach der Predigt nächstes Mal hast du Lust zu glauben. Heute, gucken wir mal. So, aber jetzt ist es nicht gut, die Mitte zu suchen und zu sagen, so, da stellen wir uns hin, in die Mitte. Jesus hat sowas gesagt, aber er hat auch sowas gesagt. Die Wahrheit ist wahrscheinlich in der Mitte. Vielleicht ist die Wahrheit in der Mitte, aber Jesus hat absichtlich so geredet. Und wenn wir immer die Mitte suchen, dann bewegt uns das nämlich nicht mehr. Es verändert uns nicht. Ich hoffe, ihr könnt es aushalten, mal so ein bisschen das Krasse zu hören. So, also, das, was er hier gesagt hat, das hat er halt einfach gesagt. Ich schätze, wir verstehen ihn richtig. Die Message lautet, überleg es dir gut mit dem Glauben. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Denn das hat einen Preis. Und er sagt fast so ein bisschen, ich rate dir ab, wenn es dir nicht klar ist, was du da tust. Und dann benennt er den Preis, ne? Hier, oder nicht dann. Das hat er vorher getan. Erst benennt er den Preis. Die vier Sachen gucken wir uns nochmal kurz an. Er sagt, das kann dich zum Beispiel Beziehungen kosten. Und dein Leben. Und nimm dein Kreuz auf dich, wenn du mir schon nachfolgen willst. Und das meinte er nicht irgendwie bildhaft. Ne? Er schleppte später selber eins, nicht lange danach, zu seinem Hinrichtungsplatz. Und überhaupt musst du dich vielleicht von allem trennen. Vielleicht habe ich jetzt schon eingefügt, weil ich ein bisschen mehr in die Mitte will. Ne? Überhaupt kostet dich alles. So, ich habe zuerst gedacht, der Preis ist definitiv zu hoch. Definitiv zu hoch. Das klingt wie der Beitritt zu einer obskuren Sekte. Ne? Brich deine Kontakte ab und gib alles weg, was du hast und häng dich an jemanden, der dann völlig über dich bestimmen kann. Nur zum Glück macht Jesus hier eigentlich das Gegenteil eines obskuren Sekteführers. Er lockt die Leute nicht in seine Sache rein, sondern er sagt, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das wirklich? So, er spielt mit offenen Karten, fordert sie auf, setz dich nüchtern hin und denk nach, ob du das willst. Ist dir klar, was das kostet? Das ist im Prinzip heute meine Aufforderung an, nicht nur, also an mich auch, an euch und an mich. Mich erwischt das hier auf volle Kanne, sozusagen. Will ich das eigentlich? Setz dich mal hin und denk nach. So, jetzt noch, was kostet's denn eigentlich? Ich nehme euch so ein bisschen auf das mit, wie ich durch diese Predigt gedacht habe. Ne? An dem Punkt habe ich dann irgendwann gedacht, ja, aber es kostet mich doch ein. Ehrlich gesagt, also es kostet mich eigentlich gar nicht so viel. Also Jesus hat ja nicht gemeint, du musst deine Beziehung haben, auf jeden Fall. Die muss es dich auf jeden Fall mal kosten, einfach so. Weil Beziehung irgendwie nichts X oder so. Sondern wenn ich denke, naja, ich habe Beziehung, ja, meine Frau ist noch da, meine Kinder auch noch, passt, Kinder, Freunde, passt bei, hat mich nichts gekostet bisher, nicht. Vielleicht den einen oder anderen hier, ich weiß nicht. Das eigene Leben gar, ich habe es noch. Das gefällt mir auch. Mein Kreuz habe ich auch gar nicht dabei. Ja, also es ist, also Leiden um Jesu Willen, das tun Leute schon. Ich würde nicht sagen, dass es etwas gibt, was man mit Recht in meinem Leben als Kreuz, also ja, bezeichnen kann. Alles aufgeben, naja, ja, man gibt Dinge auf, aber alles, und es ist wirklich mehr, als andere halt auch aufgeben müssen, die für etwas anderes sich irgendwie einsetzen. So, eins ist klar, heute im 21. Jahrhundert in Würzburg, das ist was anderes zu glauben als damals in Judäa, das ist schon was anderes. Du musstest damals wirklich deinen Job liegen lassen, wenn du dem weiter nachgehen wolltest. Du musstest Freunde und Familie zurücklassen. Und das damalige Klima, das konnte bedeuten, also jetzt nicht das Wetter, ja, sondern das gesellschaftliche Klima, das konnte bedeuten, dass dich diesem Menschen anschließen irgendwann echt den Kopf kostet. Da gibt es einen Unterschied, natürlich. Und das gibt es heute noch auf der Welt. Große Unterschiede, was es kostet, Christ zu sein. Also, ja, den Unterschied gibt es. Sollten wir dankbar für sein. Dass wir heute Abend einfach so WM gucken können. Einfach, weil es nett ist. Ja, es kostet uns nicht alles. Aber, so, und jetzt komme ich zum Ende schon noch ein bisschen zu den Dingen, die es uns auch kosten könnte und über die wir uns Gedanken machen sollten. Ich muss schon sagen, dass uns der Glaube wahrscheinlich auch deshalb nicht viel kostet, weil wir das, was Jesus Nachfolge nannte, teilweise, ich sage jetzt so wir, so pauschal, ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst, aber wir Christen, dass wir manchmal aus der Nachfolge eine Karikatur von Nachfolge gemacht haben. Die Karikatur sieht dann ungefähr so aus. Wir sagen, für den Glauben entscheiden. Ja, das bedeutet, man muss erkennen, dass im eigenen Leben nicht alles in Ordnung ist. Dann erkennt man, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Das findet man vielleicht ein bisschen komisch. Aber dann erkennt man, ach, das hat er getan, um mir vergeben zu können. Und dadurch, wenn ich das glaube, werde ich ein Freund von Gott und komme in den Himmel. Das kostet nichts, das zu glauben. Dafür gewinnt man alles. Also, wenn man es glaubt. Das ist nicht falsch, was ich gerade gesagt habe, ne? Aber es ist eine extremste Verkürzung dessen, was Jesus eigentlich wollte. Eine Karikatur. Oder sich für den Glauben entscheiden kann so aussehen. Das ist ein bisschen eine andere Leute, die sagen, sie erkennen, das bedeutet, dass du erkennst, dass Jesus weise Dinge darüber gesagt hat, wie man zu sich selber findet und so in so eine Einheit mit sich und der Welt und Gott kommt. Und deshalb folgen wir ihm auf seinem spirituellen Weg, wie er geglaubt hat, so im Herzen. Ja, weil es der Seele gut tut. Kostet auch nichts. Gewinnt man etwas. Ob man alles gewinnt, gut. Beides sind Karikaturen, grobe Vereinfachungen. Bei beidem müsstest du nicht sagen, überleg dir gut, ob du das willst. Macht keinen Sinn so richtig. Du musst eigentlich nur überlegen, überleg dir gut, ob das wahr ist. Aber nicht, ob du das willst, weil es kostet dich alles. Jetzt mal ein paar Dinge, von denen ich fürchte, und ich habe ja gesagt, zum Schluss wird es ein bisschen unangenehm, dass Jesus die meinte, wenn er von Nachfolgen redete. Man kann ja fragen, wohin ging denn der eigentlich selbst? Da muss man ja dann wohl auch hin, wenn er dahin geht. Kannst du mal überlegen, ob du das willst, dahin gehen, wo er hingeht. Und es ist glasklar, wenn man die Evangelien liest, zu den Armen, zu den Kranken, zu denen, wo du dich tödlich anstecken konntest und deshalb nicht hingingst, zu den Sündern. Und Sünder waren nicht damals Leute, die was Böses gemacht hatten. Sünder hieß eigentlich alle, die gesellschaftlich ausgeschlossen sind, die verachteten. Das sind die Sünder. So, Das war Jesu erste Zielgruppe. Dahin war er unterwegs. Man kann das nicht übersehen. Also ihm nachzufolgen heißt, das sind dann jetzt in Zukunft auch eure Leute. So. Ich bin fast sicher, wenn Jesus heute hier wäre, er würde gar nicht oft hier im Gottesdienst, in Kinogottesdienste gehen oder so. Vielleicht wäre er mal da gewesen und hätte gefragt, sag mal, wo sind hier eigentlich die Leute, die... Ich mache jetzt mal keine Beispiele, um nicht nur euch auf gewisse Menschengruppen zu fixieren, ja, aber bringt mich oder dich dein Glaube eigentlich dahin, wo er hinging oder hingehen würde? Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Muss man sich schon überlegen. Und das könnte nämlich dann wirklich Beziehung kosten, weil man dann ja seine eigene Peergroup irgendwie vielleicht verlassen muss. Hört das jetzt bitte nicht so unter so einem moralischen Druck hier, ja, aber vielleicht verlassen muss. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus wahrscheinlich ein extrem schwieriges Verhältnis zu seiner Familie hatte? Es gibt eine Situation, da ist er in seinem Heimatort und da wird gesagt, seine Mutter und seine Brüder, die hielten ihn für bekloppt. Und sie wollten ihn mit Gewalt aus seinen Leuten da rausholen und daran hindern, das zu tun, was er da gerade tut. Und da wird Jesus gesagt, hey, deine Brüder und deine Mutter stehen draußen vor der Tür. Und er sagt, wer sind meine Brüder und meine Mutter? Ihr seid meine Brüder und meine Mutter. Da hat einer seine Peergroup verlassen. Und das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz so ohne Konflikte zu Hause. Man liest nirgendwo, dass Jesus ab und zu noch seine Freunde von früher getroffen hat oder zu Klassentreffen ging oder so. Logisch, dass man das nicht liest, ne? Aber ja. Weil er Kontakt zu Leuten suchte, zu denen man keinen Kontakt hat, als guter Bürger, Aussätzige, Prostituierte, der lebte quasi in einer anderen Welt. Er machte sich auf in eine andere Welt. Wollt ihr das? Könnte eine Frage sein, muss man sich überlegen. Oder das Thema, von dem Jesus dauernd redete, das Thema. Er redete nicht dauernd davon, dass man, wenn man an ihn glaubt, in den Himmel kommt. Eigentlich findet man fast nichts. So, schon ein bisschen, aber wovon redete er dauernd? Er redete dauernd vom Reich Gottes. Vom Reich Gottes. Was meint er damit? Gott beginnt jetzt bald, es ist bald soweit, Gott beginnt hier und jetzt die Welt zu verändern. Und zwar überall da, wo ein Mensch erkennt, und da ist jetzt eine Parallele zu dem, was ich oben vorhin gesagt habe, ne? Erkennt, ey, wie wir die Welt regieren, wie ich mein Leben regiere, das erkennt, wenn ich Gott regieren lasse, werden die Dinge besser. Gesünder. So. Und überall da, wo das passiert, breitet sich Reich Gottes aus. Und werden die Dinge um Menschen herum auch tatsächlich besser, die Verhältnisse, die Systeme oder so. Das ist eigentlich das, was er Reich Gottes nennt. Und er sagt, wenn du Reich Gottes willst, ja, dann kaufst du dir damit aber ein paar Dinge ein, dann musst du dir überlegen, ob du die willst. Weil du kaufst dir zum Beispiel völlig andere Werte als bisher. Kinder sind in dieser Welt dann wichtig. Das war für damals, heute können wir damit vielleicht noch eher was anfangen. Ja? Kinder sind in dieser Welt wichtig, fand er, konträr zu dem, was man sonst dachte. Die Kleinen sind in dieser Welt die Größten, die Letzten die Ersten. In dieser Welt wirst du andere groß machen müssen und aufhören müssen, dich selbst groß zu machen. Willst du das? Willst du den Preis bezahlen? Der kostet was. Oder es gibt da noch einen Wert in dieser Welt, in diesem Reich Gottes. Feindesliebe. Jesus war zutiefst überzeugt, diese Welt wird nicht anders ohne. Gott regiert diese Welt durch Feindesliebe. Deswegen stirbt er sogar an einem Kreuz an seinen Feinden. So, also deine Feinde lieben, ein Hammerpreis, musst du wissen, ob du das willst. Solltest du vielleicht erstmal drüber nachdenken. Das kann dich nämlich immens viel kosten. Nachgeben, vergeben, irgendwie auf Gerechtigkeit verzichten. Und dann auf Gerechtigkeit verzichten, mit Blick auf sich selbst, aber die Stimme erheben für Gerechtigkeit im Blick auf andere. Das kann dich auch immens was kosten. Das hat dann viel mit diesem Kreuz zu tun vielleicht. Ne? Das kann dich in echte Schwierigkeiten bringen. Nicht nur, wenn du mit IJM irgendwie in Indien Leute wirklich aus der Sklaverei holst und dabei eventuell dein Leben riskierst. So. Sondern auch, wenn du hier Zivilcourage zeigst oder im Job oder in der Schule, wenn du Konflikte riskierst, weil du dich für die Stimme für die erhebst, die ungerecht behandelt werden. Es kann nämlich leicht passieren, dass du plötzlich auf der Seite derer stehst, die ungerecht behandelt werden. Und dass das nicht so gut ausgeht alles. Überleg dir, ob du das willst. Und dann muss man über Geld reden und über Zeit. Jesus hat gesagt, wenn das Gottesreich, wenn das dein Thema wird, ja, so wie es meins ist, das eigentliche Thema, dass du mit aller Leidenschaft willst, dass Dinge ins Lot kommen, so, dann wirst du das nicht ohne dein Zeit und ohne dein Geld. Da kannst du das nicht rauslassen. Dass Menschen arm sind, ne, das war für ihn nicht einfach was, was halt so ist, muss man ein bisschen akzeptieren, sondern etwas, was inakzeptabel ist. Also ich meine jetzt nicht, dass die einen mehr haben als die anderen, sondern dass Menschen wirklich bitterarm sind. Und das waren es in seiner Zeit viele, viele, viele. Einem, da sagt er mal, verkaufe alles, was du hast, gib's hier dem Flohmarkt von IJM und dann komm mit mir. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm mit mir. Das sagt er einem jungen Hipster. So, jetzt könnte man so weitermachen. Und auf einmal werden diese Worte da schon real. Was du jetzt nicht machen solltest, ist zu sagen, okay, der Schmidter hat ja recht, ne, so, jetzt verkaufe ich halt alles, schmeiß mein Studium hin. Oder auch nur die Hälfte davon solltest du nicht gleich machen und so, jetzt fühle ich mich schlecht, lass uns mal eine soziale Aktion machen. Nee, jetzt kommen wir mal kurz zum Gleichnis zurück. Was du machen solltest, ist, setz dich hin und denk nach. Mich trifft dieser Text. Vielleicht muss man da ein paar Wochen drüber nachdenken. Wir machen das jetzt noch 3 Minuten. Denk einfach mal darüber nach. Was dürfte dich das kosten? Oder vielleicht gibt es ja eine konkrete Situation, wo du ahnst, hier wüsste ich eigentlich, aber es würde was kosten. Will ich das? Oder soll ich das lieber lassen? Wir denken darüber nach, indem wir dieses Bild angucken. Christophorus hängt in meinem Arbeitszimmer, weil ich halt so heiße, Christoph, ne? Die Legende von Christophorus ist die, das war ein starker Mann, der an einem Fluss stand und Menschen über diesen Fluss trug. Quasi ein Fährmann, aber ohne Schiff. Er trug die darüber und dann kommt ein Kind, sieht leicht aus, aber je tiefer er es ins Wasser trägt, desto bleischwerer wird das Kind und am Schluss erfährt er hat Christus getragen und jeder, der das tut, trägt damit die ganze Welt, weil Christus die ganze Welt trägt. Im Grunde könnte man sagen, willst du das? Das musst du dir überlegen, Christophorus. Wir kommen vielleicht jetzt zu dieser ruhigen Stimmung zurück, die wir vorhin in den Liedern hatten. Aber nicht, indem wir jetzt ein Lied singen, weil manchmal können Lieder genau das ausdrücken, was echt ist. Und manchmal können Lieder das sein, wo wir uns reinflüchten, wenn wir über was Echtes nachdenken sollten. Dann singen wir Lieder. Deswegen hören wir jetzt nur Musik. Könnt ihr dem Text zuhören, müsst ihr aber nicht. Und denkt mal über diese Frage nach und schaut das Bild an.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.